Kunstradio. Radiokunst.
Musikmaschinen des in Melbourne lebenden Künstlers und Komponisten Ernie Althoff, dessen Stück From Austria to Australia heute im Kunstradio uraufgeführt wird. Althoffs Stück gehört genauso wie das Stück Disembodiment von Ruby Block und Amanda Stewart, das Sie gegen Ende der Sendung hören werden, zum Australien-Schwerpunkt des Kunstradios und der Ars Electronica 89. Den beiden sehr unterschiedlichen Arbeiten gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit der Form des Radio-Interviews oder Statements. Und beide Radioarbeiten haben mit aus einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache nach Australien eingewanderten Eltern zu tun. Die Musikmaschinen von Ernie Althoff. Maschinen, die auch Skulpturen oder Assemblagen sind und die der Künstler entweder zu tönenden Installationen zusammensetzt oder in publikumsnahen Konzerten oder Performances spielt. Die meisten Teile der Althoffschen Musikmaschinen stammen vom Gebrauchtwarenhändler. Ein typisches Beispiel sieht etwa so aus. Eine Zither, aus deren Seite ein Mikrofon wächst, wird von einem Eukalyptusblatt gespielt, das an einem Bambusrohr befestigt ist. Dieses wiederum wird von einem Ventilator bewegt, der mit einem Mikrofon, einem alten Kassettenrekorder als Verstärker und einem kleinen Lautsprecher verbunden ist. Das Mikrofon, der Zither, überträgt die vom Eukalyptusblatt erzeugten Zithertöne zu einem alten UKW-Kofferradio. Ernie Althoffs künstlerischer Lebenslauf ist seit 1978 auf viele Seiten angewachsen. Immer wieder finden sich in ihm Radiostücke. Für das Kunstradio hat uns Ernie Althoff eine Kassette geschickt mit dem Titel From Austria to Australia, a 39-year story. Bei dieser Story handelt es sich um die Geschichte, die ihm seine aus Österreich stammende Mutter Martha Althoff vor kurzem auf einer Parkbank der kleinen australischen Stadt Geelong bei laufendem Kassettenrekorder erzählt hat. Anders als die meisten Sendungen des Genres, auf das sich Althoffs Radioarbeit bezieht, ist From Austria to Australia in einem Stück aufgenommen, weder geschnitten noch sonst irgendwie manipuliert und folgerichtig genauso lang wie eine Seite einer 60-Minuten-Kassette. From Austria to Australia, a 39-year story von Ernie Althoff.
Well, tell me about coming to Australia and the early years here.
1949 sind wir von Österreich mit dem Zug, alles ein ganzer Zug voll Auswanderer, durch Italien bis Neapel in das Lager Bagnoli geschafft worden.
Ja.
Dort einige Zeit sind wir dort geblieben und wurden dann eingeteilt in bestimmte Schiffe. Manche fuhren von Triest ab und wir fuhren von Neapel in einem amerikanischen Truppentransporter nach Melbourne. Und in 26 Tagen sind wir in Melbourne angekommen und wurden dort sofort in einen Zug verfrachtet und der fuhr nach Bonegilla in Victoria. Ich war hochschwanger und die ganze Reise war, das Schiff war nicht sehr beschwerlich, trotzdem viele Leute seekrank waren, aber mir ist es gut gegangen. Ich habe eben anderen mussten alle ein bisschen arbeiten auf dem Schiff und ich brauchte nicht arbeiten, weil ich eben schwanger war. Ich habe nur, da ich schon recht gute Englischkenntnisse besaß, habe ich die Leute mehr dirigiert, wie sie zum Essen kommen sollen und so weiter.
Aha.
In Bonegilla waren dann noch, also ich glaube, das war mal ein Truppenlager, da waren die Frauen in einer Hütte und die Männer. Das, in späteren Jahren waren dann die Ehepaare zusammen. Aber zu unserer Zeit, da die ganze Auswanderer oder Einwandererei hat ja eigentlich erst 48, 47 angefangen. Und nach 4 Wochen war es meinem Mann dann zu langweilig, dort nur zu sein. Und ja, ich habe schon fest mit ihm Englisch gelernt. Und er ist dann zu dem Arbeitsamt gegangen und dann wurde man auch aufgerufen, und was er könnte arbeiten. Und da war gerade im Februar, ist hier die Zeit der Weintraubenernte, und er hat einen Job, wie man hier sagt, also die Arbeit angenommen als Traubenpicker. Und die wurden da, lauter Männer wurden da nach Mildura im Norden von Victoria geschickt. Und ich kam, da ich schwanger war, kam ich in ein anderes Lager, wo nur Leute mit Kindern und das war in New South Wales. Das war eigentlich richtig in der Wüste. Das war ein von der Air Force, von der Luftwaffe dort war das ein Lager. Und herbe große Moskitos gab es dort. Und da ich Englisch konnte, ging ein Bus in die nächste Stadt. Das war Wagga Wagga. Das war eine recht hübsche Stadt mit einem Fluss in der Mitte. Und ich bin nie wieder dort hingekommen. Und immer wieder denke ich, ich möchte gerne einmal noch mal nach Wagga. Wagga Wagga heißt es. Und da habe ich mir gleich so dünnen Stoff gekauft, so eigentlich wie Windelstoff, und habe das mit Stecknadeln, die ich als Schneiderin, was mein Beruf war, hatte, die Fenster alle mit Stecknadeln und diesem Tüll, was das war, das war so Mull oder wie das, was weiß ich, was das war, habe ich dann haben alle Frauen das gemacht, die haben das dann alle, man konnte nämlich nicht schlafen, so wahnsinnig waren die Moskitos.
Ja.
Und von dorten, da hat mein Mann dann in Mildura, das ist eben diese Stadt im Norden an dem großen Murray River, das ist der größte Fluss von Australien, dort haben mal vor Jahren 2 Amerikaner, die dort Touristen waren, haben gesagt, das ist dasselbe Gebiet wie in Florida und das wäre herrlich für Weinzucht. Und da wurde dann Irrigation angefangen, also lauter Kanäle, und von dem Fluss mit Pumpstationen wird das Wasser hinaufgepumpt und dadurch ist dort herrlich Zitronen und Orangen und also wirklich ein, also nicht direkt tropisch, aber doch schon sehr heiß. Im Sommer ist da ein Spaß, dass man kann ein Ei auf den Zement-Bürgersteig aufschlagen, dass es dann ein Spiegelei gibt. Aber da hat mein Mann schon dort, weil er eben doch schon ein bisschen Englisch auch konnte, hat er erst den Interpreter, also was ist Interpreter? Hat er da übersetzt und die Leute eingeteilt zu den Weinbauern eigentlich. Oder das sind Weingüter, das ist ja riesengroß alles. Und da hat er auch Leute kennengelernt in dem Ort. Und der Herr dort, der diese im Einwanderer aufgenommen hat dort, dessen Vater ist mal aus Dresden eingewandert. Also hatte der auch schon eine Idee von Deutsch. Und da wurde er schon eingeladen von 3 Familien war er dort schon eingeladen. Die haben sich überlegt, und weil ich ja geschrieben habe, ich bin so unglücklich allein dort in dem Camp. Und da hat er geschrieben, diese eine Australierin, die gehen auf Urlaub und da kann ich da hinkommen und wir können da ein paar Wochen wohnen. Und also das habe ich dann gemeldet und da bekam ich eine Fahrkarte und mein ganzes Gepäck, wir sind ja mit 4 Kisten nach Australien. Eine Kiste war meine Nähmaschine und die 3 anderen Kisten waren eben, ich habe in Wien auch nur in Untermiete gewohnt. So Bettzeug und natürlich auch Koffer. Der Koffer war immer mit uns. Mein Mann einen Koffer und ich einen Koffer. Und so bin ich nach Mildura gefahren. Und zwar war damals, jedes Staat von Australien hatte eine andere Spurweite von der Eisenbahn. Also musste ich von New South Wales, also Neu-Süd-Wales heißt das auf Deutsch, musste ich bis Albury fahren, dort aussteigen, alles Gepäck heraus und würden warten und in den viktorianischen Zug einsteigen. Ich glaube, New South Wales hatte eine breitere Spurweite, weil das Russen gebaut haben und Victoria hatte die normal, weil das Engländer gebaut haben. Also so fuhr ich nach Melbourne. In Melbourne musste ich den ganzen Tag warten, dass der Zug nach Mildura in den Norden fuhr. Und ich natürlich schon ich war damals im 7. Monat und hatte einen Regenmantel an und habe mich nicht rausgetraut aus dem Bahnhof, sondern saß dort stundenlang bis abends. Und zwar bei der Toilette ist da so ein Restroom, wie sie das nennen. Und da saß ich dort und ich glaube, ich habe mir irgendwas gekauft zum Essen, aber es war schon nicht sehr angenehm. Und
ja, alles war ganz primitiv in 50er Jahre.
Ja, natürlich. Ja. Und ich habe mich auch nicht rausgetraut. Und dann kam der Zug nach Mildura. Also das habe ich so. Und also wenn ich denke, dass jemand ja ganz ohne Englisch das gemacht hätte, das muss schon sehr schlimm gewesen sein. Ich konnte doch zumindest mit den Leuten reden.
Ja.
Und dann fuhr der Zug, das war ein Nachtzug, und zwar war das, ich glaube, an Karfreitag, vor Ostern, ja, Karfreitag. Und alle Männer und alles, und die haben die Füße auf den gegenüberliegende Bank gelegt und ich saß so an der Ecke hineingeklemmt und ich hatte Angst. Und plötzlich bleibt der Zug stehen und alle Leute steigen aus. Das war Ballarat. Jetzt weiß ich das ja, aber damals habe ich, und alle gingen sie Cappo Tea trinken, also eine Tasse Tee, das ist das Wichtigste in Australien, ist Cappo Tea. Das hat sich natürlich auch jetzt schon geändert, aber damals war das wichtigste Getränk Cappo Tea, außer Bier. Und ich habe natürlich, ich wusste ja nicht, wo ich da hin sollte, ich bin natürlich drin geblieben. Dann kamen sie alle wieder zurück und in der Früh dann in Mildura hat mich mein Mann abgeholt dort und da hörte ich die Geschichte, dass diese Frau nun doch nicht wollte, mich da als Fremde in ihrem Haus haben. Und hat mein Mann, der ja schon Geld verdient hatte, in einem Guesthaus, das war ein, nicht Hotel, das war schon so wie eine, vielleicht eine Pension, ja, in Österreich würde man das nennen, eine kleine Pension, hatte er ein Zimmer bestellt und da bekam man Frühstück und Dinner, das war so um 6 Uhr Abend. Mhm. Und das war das Warren's Guesthouse, hat es geheißen. Ja. Und da sind wir in Mildura und es hat mir sehr gut gefallen, es war sehr hübsch. Und bei einem eben Dinner saßen uns gegenüber ein englisches Ehepaar. Und natürlich haben die sofort gefragt, wie und was. Und wir sahen bestimmt anders aus wie die Leute dort.
Ja.
Und ich gleich erzählt, dass wir jetzt unbedingt müssen eine Wohnung finden,
ja,
irgendwo zu wohnen. Und da sagten die, ja, vor 10 Jahren sind sie eingewandert von England und das war auch nicht leicht, trotzdem sie die Sprache konnten. Und plötzlich steht von einem kleinen Nebentisch, wo eine Frau alleine saß, steht die auf und sagt, sie wollen eine Adresse haben für eine Flat? Sag ich, ja. Und da gibt es uns die Adresse und nächsten Tag sind wir da hinten. Das war Eaglesham Street Nummer 51.
57,
sorry. Ja. Und das war eine Frau, die hatten einen Woodyard. Der Mann war also Holzfäller und haben auch Holz verkauft. Und der ganze Hof hinten war voller so kleine Holzstückeln,
ja,
also die Rinde, was sie abmachen. Und einen sehr schönen Collie Dog hatten sie. Und sofort hat die gesagt, ja, und das waren 2 Zimmer und eine Veranda. Und die Veranda war mit ganz dichtem Draht, dass eben die Moskitos nicht reinkamen.
Sie bekam meine australische Großmutter, ja.
Diese Auntie McQueen, ja, wie wir sie genannt haben.
Frau McQueen,
die, ja. Und am 22. Mai musste ich ins Krankenhaus, weil mein Sohn dort geboren wurde. Und diese Auntie McQueen hat eigentlich meinen, ich habe ja früher auch nie Babys gehabt, das war alles neu für mich. Ja. Und die hat mir einen Kuchen ins Krankenhaus gebracht. Es war wohl kein schlechtes Essen, aber für mich völlig ungewohnt.
Ja.
Ne? Weil Lamm und Matten, also älteres Lammfleisch und so, das waren wir ja alles nicht gewöhnt. Das war ja auch, dieses ganze Einwandererschiff, mit dem wir gekommen sind, dort in Bongilla, das erste Essen dort, da haben wir sind wir alle krank geworden. Nicht direkt krank, aber auf jeden Fall hat es ganz komische Wirkung auf uns gehabt. Das Fett und alles, das war alles anders. Aber man gewöhnt sich an alles.
And then you moved to Geelong. Provinzstadt.
Mein Mann war dann immer noch bei demselben Weinbauern. Und da, natürlich, mein Mann ist eigentlich Ingenieur. Und der hat natürlich sich gar nicht geeignet für das Weintraubenpflücken, wo andere, glaube ich, weiß nicht, 18 solche so kleine Körbe aus Metall voll gepflückt haben, hat mein Mann auch vielleicht die Hälfte und seine Finger haben ihm wehgetan und so weiter. Und da haben sie schon ihm gesagt, ob er anstreichen kann. Hat er das Blechdach von dem Haus, ein großes Farmhaus war das, hat er das Dach gestrichen und die Frau dort hat ihm schon immer Englisch beigebracht und ihm ist sehr gut gegangen, aber dann war eben die Saison aus. Und da hat er sich einen anderen, ja, mich hat es schon gestochen. Und da hat er sich bei einem Tischler, weil er gerne getischlert hat, auch schon bevor wir weggefahren sind, hat er meinen Eltern einen Schrank gemacht und alles sowas. Und da hat er bei einem Tischler einen Job bekommen und hat oder also Arbeit bekommen. Ja. Und da hat er einen Schreibtisch für den Boss dort gemacht. Aber das war auf die Dauer, ist das eben nicht gegangen. Das war nicht das Richtige. Er hätte vielleicht bei dem Shire, also das, was ist das Shire? Bei dem Shire einen Job kriegen können, aber weil er ja erst eingewandert war und die Sprache noch nicht richtig konnte, das war nicht. Also hat man ihm gesagt, das Beste wäre für ihn, wenn er an die Küste fährt, gegen Melbourne zu. Da ist eine Stadt Geelong und da sind die Ford-Werke und da ist Shell und so weiter. Also hat er sich zusammengepackt und ist allein nach Geelong gefahren. Und das Erste, was er erzählt hat, war, dass dort gleich beim Bahnhof ist ein kleiner Park und das ist wie eine Schüssel. Und in dieser Schüssel sitzen wir jetzt in diesem Park. Und er hat wirklich sofort bei Ford, damals, wie wir gekommen sind, war hier so, so viel Arbeit. Überall an jeder Fabrik waren riesen Tafeln, was alles gesucht wird. Also es war wirklich, die Umstellung nach dem Krieg hat da gerade erst angefangen und also man konnte Arbeit haben, so viel wie wollte. Ich habe natürlich schon lange, auch sogar schon im ersten Lager, habe ich geschneidert und dadurch hatten wir schon immer ein bisschen Geld. Ja. Und natürlich dann in Mildura war ich mit dem Baby beschäftigt. Der ist gewachsen, hatte schöne blonde Curls, Lockerl heißt es. Und er kam zurück nach Mildura und haben wir schon eingepackt. Er fuhr zuvor, und da hatten wir ja schon Möbel gekauft auch. Und der wurde nach Geelong geschickt, ein Möbelwagen mit einem Lastwagen. Und ich bin mit Baby mit dem Flugzeug. Aha. Weil anders verkehrt. Er musste ja mit der Bahn wieder fahren und man hat mir das nicht zugetraut mit ganz kleinen Baby. Ja. Naja, du warst dann schon dreiviertel Jahr ungefähr. Mhm. Ne? Ja, im Mai geboren. Ne? Mhm. Und wir sind im April 51 sind wir nach Geelong.
Right. And you've lived in Geelong ever since, haven't you?
Ja, aber das war dort. In Geelong haben wir 3 Monate beim lutherischen Pfarrer gewohnt, in Grauftal, auf einem Zimmer. Das war ganz zufällig, hat er gleich beim Bahnhof, waren so kleine Buden, das ist jetzt alles anders. Und da war ein French-Polischer, hat er drauf gestanden. Yeah. Und das war ein Deutsch-Russe, beziehungsweise nur jemand, der in Russland gearbeitet hat, war ein Deutscher. Und der hat ihn geschickt zu den lutherischen Pfarrer nach Golftal. Und die haben uns aufgenommen für 3 Monate, aber dann kamen ihre Kinder in den Septemberferien zurück. Und in der lutherischen Kirche war ein Herr Dörr, also hier Dörr genannt, weil sie ja die Pünktchen, den Umlaut nicht sprechen. Und diese Dörrs, da ist gerade eine ältere Tante gestorben und diese Doors mussten aus ihrem Haus zu den anderen, was als ein Weinbauerhaus war auch, und da der Wein aber in Geelong war schon vor Jahren durch einen Pest kaputt gegangen und da war aber noch ein Weinkeller in diesem Haus und in dieses Haus zogen die dann also zu der alleinstehenden Tante. Und wir konnten der ihr kleines Häuschen haben. Dieses kleine Häuschen war eigentlich ein 100 Jahre altes Schullehrerhaus. Und ein Schullehrer, und der hat ein Stück von seinem Grund dem Gouvernement geschenkt, und da war dann die Volksschule drauf, ja. Die Graufdahl Volksschule, in die meine Kinder dann gegangen sind. Also die... Sagst du jetzt so?
No, keep going, we're doing fine.
Ja, und dieses alte, dieses Haus also hatte eine große Küche mit einer Bank am Fenster und der große Tisch davor. Und auf dieser Bank hat mein kleiner Sohn Ernie, also Ernest genannt, jetzt Ernie genannt, hat er eigentlich seine... Dort, da war er schon schön eingesperrt und da hat er Bücher angeschaut und mit Zündhölzeln hat er Häuser aufgelegt und aber zeichnen wollte er nichts. Und plötzlich haben wir gemerkt, er ist Linkshänder. Ja. Dann ging die Zeichnerei los. Und zuerst hat er das alles so gezeichnet mit Zündhölzeln. Hm. Und 1953 ist im Februar eine Tochter geboren, eine Marianne. Und es war wirklich ideal dort. Dieses Haus war von der Straße weg, kein Verkehr. Und da hat inzwischen dann mein Mann schon auch die Posten gewechselt und hat dann bei den Geelonger Wasserwerken oder...
Yeah.
Ja, Water Trust heißt es eigentlich, jetzt heißt es Wasserbord, hat dann und in dieser Arbeit blieb er 30 Jahre.
Yeah.
Und da konnten die spielen, und da war hinten die Toilette war natürlich halb Meilen weiter entfernt, so wie es eben im Bauernhaus ist.
Yeah.
Aber man gewöhnt sich an alles. Und da war ein Zypressenbaum, und da haben die Kinder drauf was gebaut, es war zum Spielen für Kinder wunderbar. Und dieses alte Häusel hatte vernünftig, wie es eben Bauernhäuser waren, eine Veranda auf einer Seite und eine Veranda auf der anderen Seite, weil ja der Sommer hier sehr heiß ist. Ich kann mich erinnern an Sommer, wie die Marianne war, 55 muss ein, da war 106 Fahrenheit, das ist bestimmt 40 Grad.
Yeah.
Und da habe ich noch Fotos, wir haben natürlich sehr viel fotografiert, weil ja meine Eltern in Österreich wollten natürlich immer die Kinder sehen, und da hat man Bilder geschickt und so weiter. Und mein Mann hat überhaupt, dann haben wir selbst das ein Vergrößerungsapparat gekauft und haben Bilder geschickt und Bilder gemacht und auch dann verdient damit ein bisschen. Jeder Einwanderer hat sich bemüht, so viel Geld zu machen, wie man konnte. Man musste das.
Yeah.
Das war ganz selbstverständlich, weil man wollte ja, dass der Traum jedes Australiers ist, ein eigenes Haus, ein eigenes Stück Land zu haben, einen Garten dabei oder mehr. Und die meisten Einwanderer haben das Land zuerst gekauft, dann eine Garage draufgestellt oder irgendeine Hütte und da drin gewohnt und dann selbst gebaut. Wir waren nicht mehr so jung, und dadurch, dass wir dieses Haus billig hatten, dieses Farmhaus, und alles dabei war, Garten, und man konnte Gemüse pflanzen, wenn man wollte und so weiter. Und es war auch noch, die Preise waren sehr billig. Mein Mann hat zum Beispiel am Mittwoch einen Bestellschein, was ich geschrieben habe, zu einem Kaufmann gebracht, und der kam dann den nächsten Tag mit einem Lieferauto und hat alles geliefert. Geschäfte gab es dort gar keine, nur eins auf der Toki Road, wo es zum Meer hinausgeht, war ein Geschäft, das haben wir aber nie gekauft. Das waren so Zigaretten und Schokoladegeschäft und so weiter. Das war kein. Also mit den Kindern bin ich wirklich sehr, sehr selten. Wie sie dann beide in der Schule waren, dann bin ich schon in einmal in der Woche in die Stadt gefahren. Geelong selbst hat sich Willst du es nicht später sagen?
No, jetzt. Ja, bitte.
Geelong zuerst, da, also Grauftal ist schon, war nicht, noch nicht Geelong. Ja. Ist auch heute noch nicht Geelong. Das war, ist ein Vorort. Und dann kommt, wenn man die Straße gegen die City hinein, das ist Belmont. Das ist vor dem großen Barwon River. Das ist ein Fluss, der geht so, so vorbei an Geelong. Ja. Und von da an in Belmont war eine elektrische. Und da waren außen Haken dran. Und da hat man den Kinderwagen angehängt, aber nicht mit Kind, das Kind rausgenommen und den Haken, an den Haken. Und auch der Bus hatte einen Haken draußen. Der, man konnte von Grauftal mit dem Bus bis Belmont fahren. Ja. Und da war der Haken dran. Ja. Und diese elektrische, die ging von Belmont über die Brücke hinein in die Stadt. Ja. Aber
that's the tram stopped in late 50s, wasn't it?
Yeah.
Yeah, there's no trams now, are there?
No,
yeah.
No. Yeah. Die ging bis hinunter zu Eastern Beach.
Uh-huh. Yeah. And let's talk about Geelong, what it's like now in the 80s.
Yeah, Geelong now hat
jetzt.
Erstens mal der Vorort, in dem wir 1962 haben wir angefangen, ein Haus zu kaufen in Corio. Das ist ein, so wie der Bay, also ein Ableger vom Port Phillip Bay ist der Corio Bay. Und nach diesem Corio ist auch unser Vorort. Der war, wie wir hier gekommen sind, gab es das überhaupt noch nicht. Das ist der neueste Vorort, ist Corio. Und in diesem Ort haben wir ein Haus gekauft. Und zwar hat man nur ein 300 Pfund Deposit und da hat man den Schlüssel bekommen, ein ganz neues Haus. Und das war von vom Government, war das die Housing Commission hat das geheißen. Da musste man nachweisen, dass man eine Arbeit hatte und dass man zwei Kinder hatte.
Ja.
Und das war ein ganz niederer Satz, nur jeden Monat zu zahlen. Das, natürlich haben wir die Interessen da, die Prozente dann dazu zahlen müssen, dass wir de facto, bis wir das Haus fertig gezahlt hatten, es eigentlich den Preis dreimal bezahlt hat. Aber man hat, es war so niedrig, viel niedriger wie jede Miete, die anderen Leute, die per Miete waren.
Yeah.
Und jetzt, also dieser ganze, und auch die anderen Vororte und sind weit, viel, viel haben sich vergrößert. In der Mitte der Stadt haben sie unbedingt wollen einen Platz machen, weil ja auch jede europäische Stadt einen Platz, einen Marktplatz hat. Und da haben sie dann die Häuser außen stehen gelassen, die Außenwände, und innen große Einkaufscenter hineingebaut. Und jetzt vor 2-3 Jahren noch einmal, Geelong war ein Wool, eine Wolle hat man hier gesammelt, ja. Und da waren die großen großen Häuser, das waren fast die größten Häuser in Geelong, waren diese Wollsammelplätze, ja. Und die hat man jetzt auch umgebaut, auch ein ganz großes Einkaufscenter.
Ja, wie Kalifornien.
Ja, alles amerikanisiert. Leider tun die wird hier viel nachgemacht. Und auch die Straßen natürlich. Jetzt ist Geelong liegt 78 Kilometer.
Ja. Eine Stunde im Auto.
Eine Stunde im Auto. Ja. Und das ist jetzt ein Freeway, das ist dasselbe wie Autobahn.
Ja. To Melbourne.
Ja, ja, zu Melbourne. Oh, ja, das ist, die haben mich schon so verstochen. Und jetzt ist ein Theater, da ist ein altes Kino umgebaut worden, und dann Kino ist noch da, aber die Leute durch die, jetzt ist ja auch, da war die Olympiade im 56 oder 54,
56
war die und von da an ist das Television, also Fernsehen gekommen
und jetzt ist Video.
Naja, das habe ich nicht, eine Frage. Und ich war zuerst nicht so sehr, ich wollte eigentlich nicht so gern das, weil ich wollte lieber lesen am Abend und so. Aber jetzt haben wir es auch und man lernt ja sehr viel von Australien in Kulturfilmen, wo man, ja, Australien ist so groß, dass man wirklich nicht überall hingehen kann.
But you do go ans Meer. and im Wald. Ja. A lot, don't
ja,
you?
Ja, wir gehen jeden Sommer in einen Ort, Lorne heißt das. Das sind, alle Orte sind einfach von England die Namen hier verwendet worden. Yeah. Die ersten Einwanderer haben das einfach, die Namen, die sie kannten, haben sie. Sure. Und dort in Lorne, das ist in den, da hat man zwei Vergnügen. Da hat man den herrlichen Strand und das ist mehr eine Bucht, also wunderbar zu schwimmen. Und es hat wohl kälteres Wasser hier, Victoria, wie weiter oben, aber es ist keine Haifische. Nicht so viel, zum Beispiel in Sydney ist es schon sehr viel gefährlicher mit Haifischen. Und das Lorne und in der Rückseite von Lorne sind die Otway Ranges. Ein wunderbares Gebiet, immer feucht, mit herrlichen Farnbäumen und an riesen Bäume, die man kaum umfassen kann. Und das sind viele Wasserfälle, um die Höhe zu... also da ist der Erskine Fall, da sind Fußwege. Da sind wir gegangen 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Und dann jüngere Leute haben gesagt, was? Ja, wir sind eben gehen gewöhnt. Ich glaube, der Österreicher ist überhaupt jemand, der gern geht. Ne? Und wir gehen auch am Strand, stundenlang am Strand entlang. Auch. Und der nächste Ort hier am Meer ist Torquay. Das ist schon wo Grauf, da liegt schon an der Torquay Road. Und von dort konnte man ja viel schneller an die See kommen. Jetzt natürlich Koraya müssen wir durch die ganze Stadt und dann nach Torquay fahren.
Und alles ist frei?
Ja,
Strand.
Am Strand. Da brauchst du keinen da brauchst du keinen Eintritt oder irgendwas. Da gibt es Umkleideräume, Toiletten mit Papier, was mich immer so verwundert und die auch sauber sind. Und das ist alles frei. Natürlich, in letzteren Jahren hat sich die Zeit so geändert, dass es sehr viel böse Buben oder sonstige Vandalen gibt, die zum Beispiel in einem Umkleideraum sind, schon jetzt seit 2-3 Jahren, die alle die Haken abgebrochen. Ich weiß nicht, warum die... Es gibt eben auch, habe ich auch schon...
Ich denke, das gibt weltweit.
Ja, weltweit. Jetzt, wir sind ja im 75er Jahr sind wir zum ersten Mal, weil meine Kinder waren erwachsen und haben gar nicht mehr bei uns gewohnt, sondern in Melbourne, sind wir zum ersten Mal nach Europa gefahren. Und auch dort hat sich ja auch viel, viel verändert.
Yeah.
Wenn man nach Wien kommt, kennt man sich überhaupt nicht mehr aus, weil die schmalen Straßen sind alles Einbahnstraßen, alles ist verstopft von Autos am Abend mit die parkenden Autos hin und zurück. Ganz hier darf jeder nur parken mit der Nase nach vorn. Aber in Wien sieht man sie alle rückwärts, vorwärts, alles stehen. Und dann sind wir das war die Long Service Leave, hat das geheißen. Da haben Leute, die 20 Jahre in einem Arbeit blieben, die haben einen 6-monatlichen Urlaub gehabt, bezahlt. Und das war eben früher, wie das hier Kolonie war, sind die Leute dann down home, wie sie sagen, sind sie eben zurückgefahren. Und wir sind damals auch, wir sind 4,5 Monate zurück und sind herumgefahren von London bis durch ganz Deutschland und nach Österreich und ein bisschen Italien und.
From Austria to Australia, a 39-year story, nannte der in Melbourne lebende Künstler Ernie Althoff diese Geschichte seiner aus Österreich stammenden Mutter. Eine Geschichte, die er in einem Stück in einem Park in Geelong mit seinem Kassettenrekorder aufgezeichnet und überhaupt nicht weiter bearbeitet hat. Die Geschichte war genauso lang wie die A-Seite einer 60-Minuten-Kassette. Daher haben wir gerade noch Zeit, uns eine andere australische Radioarbeit anzuhören, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt. Auch Amanda Stewart und Ruby Block gehen von der Form des Radiointerviews aus. Eine Frau erzählt, dass sie ihre eigene Stimme hasst, wenn sie sie vom Band hört. Und zwar, weil sie mit der Stimme in ihrem Kopf überhaupt nicht übereinstimmt. Die Stimme in ihrem Kopf hat einen wienerischen Akzent. Vom Band her klingt sie australisch. Mit ihrem Vater ging es ihr in ihrer Kindheit umgekehrt. Seine Stimme klang australisch, bis sie sie vom Band und im Radio hörte. Da hatte sie einen wienerischen Akzent. Das Auseinanderklaffen zwischen der Nationalität der Stimme im Kopf und der vom Band führt die Frau zur Schizophrenie, zu einem Gefühl der Entwurzelung. Sie ersehnt sich eine Manipulation, Verfremdung ihrer Stimme, damit sie sie als etwas ganz von sich Abgelöstes betrachten kann. Ruby Block und Amanda Stewart haben aus diesem fiktiven Interview eine Radioarbeit gemacht, in der auch die Theorien von Julia Kristeva über die Aneignung von Sprache anklingen. Disembodiment, 1989, produziert für die ABC Sydney, Dauer 8 Minuten.
I can't stand the sound of my own voice. I can't stand the sound of my own voice coming out at me from another medium. At me from another medium, I can't stand it. The accent and intonation of my voice in my head is very different from what comes back to me, reflected off tape, and hearing that echo come back, I hate it.
Because that's a tricky relationship, isn't it? Everything is a dual sort of process.
And although it wasn't apparent to me until I listened to him on tape or on radio, language comes in place of the absence of something else and your ability to talk about things when they're not there. The acquisition of language is always something that's going to involve another person, so it's always intersubjective or always involves relations between others. So when I listened to him, just talking to him in conversation, he sounded Australian to me. But when I heard him back off another medium, then he sounded Viennese. First 6 months of sound, voice and life. Yeah, there's a woman called Julia Kristeva. Her work's quite interesting because she tries to argue that that first 6 months is vitally important for the rest of kind of language acquisition.
You don't remember learning to speak, do you?
What's going on in that time is a whole lot of construction of the material support of language. The timbre, the rhythm, the flows. Lots of patterns, rhythms, you know, expansions, contractions of consonants, vowels, whatever. It's a very pleasurable kind of stage in terms of, you know, language or sound construction and movement. Thank you. that whole sort of bed of, you know, whole bed of sound is really important for providing a kind of the material that gets taken up by language and language structures. And without all those kind of excesses and flows and material of language itself, language couldn't function really. And her argument is that those structures of opposition begin to overlay and take over from those kind of excessive flows of early language or early sound. It just makes me totally freak out and feel totally schizophrenic and not know what culture I'm from and displaced.
Well, two languages, you see. Everything is a dual sort of process.
A whole history and a whole culture of distinctions between subject, object, masculine, feminine, good, bad, light, darkness, reason, passion, etc. I can't stand the sound of my own voice coming out at me from another medium. I can't stand it. The accent and intonation of my voice in my head is very different from what comes back to me, reflected off tape. The voice that's inside my head is this voice with a Viennese accent. and I think that's because my father had a very strong Viennese accent. So when I listened to him, just talking to him in conversation, he sounded Australian to me. But when I heard him back off another medium, then he sounded Viennese. And so I've got this strange imprint of a taped voice inside my head that sounds sort of from another nationality. And when I listen to myself off tape, I suddenly hear this real Australian sound, which is not familiar to me at all, and I can't understand why it's coming out, and it's very nasal and it's very broad, and it just makes me totally freak out and feel totally schizophrenic and not know what culture I'm from and displaced.
Well, I suppose people can disguise their voices, can't they?
I think what I want is some severance that stops me from having any identification or relationship to this thing that then comes out of, you know, off a tape or out of a speaker or whatever. And that some kind of treatment, some kind of affecting of the voice is an acknowledgement that, yes, this is not me anymore, this is
disembodiment. Das war Disembodiment, eine Radioarbeit von Ruby Block und Amanda Stewart, eine Produktion der ABC Sydney. Sie haben es erraten, die heutige Sendung zählte zum Australien-Schwerpunkt des Kunstradios und der Ars Electronica 89. Heute in einer Woche bleibt das Kunstradio in Österreich. Auf dem Programm stehen zwei Uraufführungen, das Kapital von Helmut Mark, ein akustisches Exponat zu der derzeit in Wien gezeigten Ausstellung des Künstlers und Radiotunnel von Wolfgang Temmel.